Vom Tonstudio über die IT bis zum Catering. Es braucht 74 Berufe, damit ein Saxophonton deine Kopfhörer erreicht. Aber nur einen Ort, um sich auf alle zu bewerben. Alle möglichen Jobs, egal ob digital, hochspezialisiert oder ganz normale Jobs, sowie umfassende Lösungen für Unternehmen, findest du auf randstadt.de. Randstadt, Partner for Talent.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Ich muss gestehen, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte ich keinen besonders guten Tag erwischt, obwohl ich unser heutiges Thema hochinteressant und hochaktuell finde. Habe ich eine Weile gebraucht, um mich darauf konzentrieren zu können. Ich hatte viele andere Dinge im Kopf, die mich stark beschäftigten, privater oder beruflicher Natur. Ich dachte schließlich an den guten alten Konfuzius, der gesagt haben soll, wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen fangen. Natürlich wird das Ganze nicht besser, wenn es fünf Hasen sind, die man verfolgt. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Wie fokussiere ich mich auf einen Hasen, also eine Aufgabe, und wie schalte ich Störendes aus? Da ich im Laufe der Jahre immer mal wieder dieser Herausforderung begegnet bin, habe ich mir Hilfe geholt. Julia Düttmann ist Coach und Trainerin. Sie weiß aus ihrem Master in Neurowissenschaften und aus ihrer täglichen Arbeit um die Bedeutung des Fokus. Hallo Julia, schön, dass du mir zur Seite stehst.
Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich dabei zu sein.
Schön. Fangen wir mit dem Wesentlichen an. Was ist genau eigentlich Fokus? Ich als alter Lateinschüler weiß noch, dass es sich um die Feuerstätte, den Herd handelt. Aber wir sind ja heute nicht beim Kochen, sondern wir sind beim Thema Arbeit. Welche Rolle spielt da Fokus?
Also du hast jetzt schon zwei Fragen gestellt. Also das eine ist, was ist überhaupt Fokus? Fokus ist das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und manchmal wird es auch mit Konzentration benannt. Ne? Letztendlich ist es die Fähigkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren, alles andere auszublenden und dadurch diese Sache, auf die man sich konzentriert, einfach viel, viel effizienter durchzuführen. Und was du vorhin beschrieben hast, wie du dich auf diesen Podcast vorbereitet hast, das ist ja genau das, was passiert, wenn man eben diesen Fokus nicht hat. Man hat viele Dinge im Kopf, man ist abgelenkt und im Endeffekt, ich vermute mal, dir ging es dann genauso, dauert das Ganze viel, viel länger. Und damit sind wir schon bei der anderen Seite von Fokus, nämlich was ist das Gegenstück zu Fokus? Und das ist das, was häufig auch Multitasking genannt wird, was leider in unserer Gesellschaft schon überhand nimmt, nämlich dieses, ich mache viele Dinge gleichzeitig. Und wenn man da mal guckt, was hat das für Auswirkungen, ist das wirklich dramatisch. Also ich gebe mal ein paar Zahlen. Menschen verlieren 25% ihrer Zeit durch Ablenkung. Also das sind immer wieder Studien, in denen das ermittelt wurde. Ne? Die lassen sich 10-mal pro Stunde unterbrechen. Und wenn ich mich häufig unterbrechen lasse, dann schaffe ich natürlich viel, viel weniger. Die Fehleranfälligkeit steigt. Ich schaffe viel, viel weniger. Und am Ende des Tages bin ich erschöpft und müde, habe aber das Gefühl, irgendwie so richtig was erreicht habe ich gar nicht. Und das ist natürlich furchtbar demotivierend.
Hat sich das in den letzten Jahren verschärft? Also ich habe unter anderem auch in meinem Freundeskreis auch Lehrer, die sagen, Schüler könnten sich nicht keine 5 Minuten auf irgendwas konzentrieren. Hat das dramatisch zugenommen, dieser Verlust an Aufmerksamkeitskompetenz?
Ich würde ja sagen, ja, und ich würde es auch gar nicht nur auf Jüngere lenken. Letztendlich ist es unser Kontext. Wenn wir mal ehrlich sind, und ich glaube, wir beide müssen dem genauso zustimmen, wie ist denn der typische Arbeitsalltag? Auch jetzt. Ne? Ich habe mein Handy weggetan, weil ich darüber weiß, aber wie häufig habe ich Meetings, wo ich merke, die Leute schreiben nebenbei, ich bin mir sicher, das Handy liegt noch daneben, dann kommt eine Push-Up-Nachricht. Ne? Oder wie viele, wenn ich meine Kinder sehe, die gucken Fernsehen und nebenbei läuft das Handy und dann haben sie vielleicht noch ein iPad daneben. Und da das zugenommen hat, hat unser Gehirn eben verlernt, sich zu fokussieren. Und das, finde ich, ist etwas, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Dieses viele Dinge gleichzeitig machen, ist fatal für unser Gehirn. Und du hast gesagt, ich habe einen Master in Neurowissenschaften und ich finde dieses Wissen unglaublich interessant, aber auch hilfreich. Wenn wir länger Multitasking machen, dann ist das, wir beide kennen uns ja über den Sport, dann ist das das Gegenstück zu dem, ich trainiere mein Gehirn auf Konzentration. Manche denken ja, oh, ich werde immer besser da drin im Multitasking. Völliger Blödsinn. Wir werden schlechter da drin. Unser Gehirn wird langsamer.
Also du schließt es aus, dass man zwei Dinge gleichzeitig, also man kann natürlich einfache Dinge gleichzeitig machen, davon gehe ich aus. Aber etwas komplexere Vorgänge sind quasi immer nur einzeln möglich. Man sagt ja, die Männer können das nicht und Frauen sind zum Multitasking fähig. Also Geschlechterunterschiede gibt's, du lachst schon, Geschlechterunterschiede gibt's da anscheinend nicht.
Ja, also man muss sehr gut unterscheiden, und du hast es ja auch schon gerade angesprochen, was für Tätigkeiten es sind. Natürlich kann ich bügeln und einen Audible-Podcast hören. Das geht. Ja, das sind aber, bügeln ist keine kognitiv anstrengende Arbeit. Wenn ich aber kognitiv anspruchsvolle Tätigkeiten verübe, dann brauche ich meine volle Konzentration. Und wenn ich Dinge gleichzeitig mache, dann fühlt sich das vielleicht so an, ich mache es parallel. Aber das Gehirn muss immer wieder umschalten. Also wir können nicht wirklich parallel arbeiten. Also es ist genauso wie am Computer, kann ich auch nicht Word und Excel parallel, da muss ich immer wieder wechseln. Und was ich wirklich nochmal betonen möchte, das ist ja so ein bisschen Neurowissenschaften, wenn wir uns konzentrieren, dann ist das wie, ich mache Sport für meine Muskeln. Dann wird nämlich um die Axone eine Schicht gebildet, eine Myelinschicht, und dadurch wird die Geschwindigkeit des Gehirns schneller. Das heißt, ich habe wirklich auch langfristig was davon, wenn ich mir Zeit nehme, wo ich wirklich konzentriert arbeite, weil ich dadurch mein Gehirn einfach leistungsfähiger mache. Und das Gleiche gilt natürlich auf der anderen Seite. Wenn ich immer wieder dieses Multitasking mache, wird mein Gehirn weniger leistungsfähig.
Welche Rolle spielt denn da zum Beispiel so ein Faktor wie Langeweile? Ich hatte mich vor kurzem mal unterhalten mit meiner Tochter, und die sagte, was ist denn, wenn du an der Haltestelle sitzt, an der Bushaltestelle? Ja, was machst du denn dann, wenn du das Handy nicht mit hast? Ja, dann sage ich ja, dann sitze ich da und gucke mir einen Baum an oder grübel oder denke und lass meine Gedanken schweifen. Sie sagt, ja, aber das Handy ist doch dazu da, diese Zeit zu überbrücken. Wie siehst du das? Ist das durchaus ein Konzentrationspusher, wenn man mal Langeweile hat?
Ja, absolut. Und jetzt kommen wir so in den Gegenpart, der aber auch was mit Konzentration hat. Also in einem Buch heißt es Hyperfocus and Scatterfocus. Also dieses, genau was du beschrieben hast. Ich bin mal an der Haltestelle, an der Kasse oder ich habe irgendeine Küchentätigkeit, ne? Und lass meine Gedanken schweifen. Da kommt Kreativität zustande. Also ich kann von mir sagen, ich schreibe ja viele Konzepte, ne? Ideal ist es, ich konzentriere mich erst, lese eine Menge. Dann lasse ich alles liegen und tue irgendwas. Meistens gehe ich spazieren und habe bewusst eben keine Ablenkung durch Audible-Musik oder irgendwas. Ich lasse meine Gedanken schweifen. Und was passiert da? Da verknüpft das Gehirn Ideen, die da sind. Und das ist ja letztendlich Kreativität, dass ich etwas verknüpfe, was vorher so noch nicht da war. Und von daher auch sich diese Gelegenheiten zu geben, wo man mal nicht wieder irgendwas tut, sozusagen, also sein Gehirn ablenken, sondern bewusst seinem Gehirn die Gelegenheit gibt, mal so die Gedanken schweifen zu lassen, ist auch unheimlich wichtig. Und das ist ein schöner Part zu der Konzentration. Und jetzt sind wir nämlich schon bei dem Thema, ja, was kann ich denn dafür tun? Ich glaube, wir haben ausreichend erklärt, hoffentlich, wie wichtig Fokus ist und dass das wirklich eine ganz wichtige Fähigkeit ist, auch in unserer heutigen Welt. Und jetzt können wir ja mal drauf gucken, was kann ich denn dafür tun? Und da ist dieses eben Gedanken schweifen lassen auch nochmal eine schöne Pausentätigkeit zwischen Konzentrationsarbeit.
Was kann man denn noch tun? Kann man es lernen? Kann man es trainieren, üben, einschleifen?
Auf jeden Fall. Und das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Nachricht, ne? Konzentration ist wirklich etwas, das kann man üben, das kann man trainieren und das fällt auch auf Dauer leichter. Und da jetzt mal wieder so Blick aus den Neurowissenschaften. Warum fällt uns das so schwer? Dazu ist es hilfreich, sich immer wieder klar zu machen, unser Gehirn ist immer noch adaptiert auf das Leben unserer Vorfahren. Und wenn man sich mal überlegt, unsere Vorfahren, wann haben die sich konzentriert? Zum Beispiel saßen am Lagerfeuer, haben sich Geschichten erzählt. Dann mussten die ja trotzdem sicherstellen, dass sie nicht in Gefahr sind. Das heißt, bevor die sich voll darauf konzentrieren konnten, ihre Geschichten zu erzählen, mussten die wirklich auch mal den Blick schweifen lassen und nochmal sicher sein, da ist kein wildes Tier in der Nähe oder ein Mensch, der angreift. Und das ist ein Grund, warum es uns manchmal schwerfällt, so in diesen Konzentrationszustand zu kommen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn mir das schwerfällt, wie ich mich trainieren kann, dass ich überlege, wie ich vielleicht ein gewisses Ritual einführen kann. Also erstmal idealerweise nicht vorher durchs Handy scrollen, ne, weil dann bin ich so in dem Modus, ich möchte abgelenkt werden, sondern vielleicht schon vorher sich irgendwie ein bisschen beruhigen, vielleicht auch ein bisschen spazieren gehen und dann einfach mal ausprobieren, was tut mir gut. Also manchen gelingt es leicht, sich in diese Konzentration zu begeben. Wenn mir das schwerfällt, vielleicht sowas wie mal fünfmal durchatmen oder eine kleine Übung machen, ne, um erstmal in diesen Konzentrationszustand zu kommen. Dann natürlich auch ganz wichtig, wofür will ich mich denn konzentrieren? Also auch mal zu gucken, was sind denn Tätigkeiten in meinem Arbeitskontext, die so komplex und anspruchsvoll sind, dass es ideal wäre, wenn ich mal Zeit habe, mich wirklich zu konzentrieren, ohne Unterbrechung. Also wenn ich E-Mails beantworte und irgendwelche administrativen Tätigkeiten tue, da ist es nicht schlimm, wenn ich abgelenkt werde. Aber wenn ich etwas wirklich Anspruchsvolles habe, dann eben zu sagen, hierfür brauche ich diese Fokuszeit, idealerweise wirklich ohne Unterbrechung und schon mal ein gutes Ziel zu haben. Und dann, ja.
Nein, mach weiter, Entschuldigung.
Wie kann ich mir jetzt diese Fokuszeit ermöglichen? Und natürlich ist es wichtig, auch zu gucken, in welchem Kontext arbeite ich. Also manchmal braucht es Abstimmung mit anderen, dass es störungsfreie Zeit gibt. Oder ich muss gucken, was stört mich? Also wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht zum Beispiel Push-Up-Nachrichten kriege? Vielleicht auch das iPhone mal in einen anderen Raum legen. Also sehen, wie kann ich mich von äußeren Störfaktoren freimachen, um wirklich diese Konzentrationszeit zu haben.
Wie lange kann man sich denn überhaupt fokussieren auf irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr individuell verschieden ist. Wenn dem so ist, wie merke ich, dass ich, obwohl die äußeren Umstände nahezu ideal sind, jetzt Zeit ist, Päuschen?
Wenn ich merke, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren, mir gehen andere Gedanken durch den Kopf, irgendwie läuft es nicht mehr so gut. Und lieber mal mit kleinen Einheiten anfangen, vielleicht mit einer halben Stunde und sich vielleicht sogar den Wecker stellen. Und dann natürlich, ich würde sagen, so maximal anderthalb Stunden. Und dann sollte ich definitiv eine Pause machen. Idealerweise eine kurze Pause, wo ich mich bewege, ne? Vielleicht auch mal irgendwie rausgucke oder irgendwas anderes mache, nicht gleich E-Mails bearbeiten. Und je nachdem, ne, natürlich auch immer, was ist realistisch möglich, bezogen auf meinen Arbeitskontext, dann eben nochmal einsteigen.
Es gibt ja die aktuelle Diskussion über die 4-Tage-Woche, über längere Arbeitszeiten und so weiter. Hast du da irgendwie so eine Idealvorstellung, wie lange so ein Arbeitstag dann dauern könnte? Oder wie man den strukturieren könnte? Du sagtest ja schon, E-Mails bearbeiten, das geht durchaus. Da kann man auch vielleicht noch was anderes in Kauf nehmen. Wie sollte so ein Arbeitstag dann womöglich strukturiert sein, um möglichst erfolgreich und zufrieden in den Feierabend zu gehen?
Also erstmal genau das Thema, was du ansprichst, ist für mich Smart Work. Nämlich nicht einfach anfangen und arbeiten, sondern wirklich mal sich die Zeit nehmen, mal zu gucken, was ist eigentlich mein Arbeitskontext? Was ist meine Aufgabe? Und was ist dann eine ideale Struktur auch für mich persönlich? Und natürlich sind wir alle auch abhängig von dem Arbeitskontext. Also es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich, was weiß ich, in der Finanzbehörde bin, kann die Tür zumachen und kann meinen Tag so gestalten, wie ich das will. Während in der Werbeagentur habe ich sicherlich mehr Unterbrechung. Also auch realistisch sein, was ist machbar. Idealerweise gucke ich darauf, was bin ich für ein Biotyp? Also bin ich eher Lerche oder Eule? Also habe ich meine Hochzeit eher am Morgen oder am Nachmittag? Und idealerweise würde ich natürlich in meiner leistungsfähigsten Zeit auch wirklich komplexe, anspruchsvolle Tätigkeiten ausüben. Wobei ganz wichtig finde ich, dass es nicht nur ich sitze und arbeite für mich, das kann auch ein wichtiges Gespräch sein. Also das kann auch ein 1:1 oder ich muss ein anspruchsvolles Meeting moderieren. Wenn ich das so gestalten kann, dann habe ich eben in meiner Hochleistungsphase idealerweise diese Fokuszeit, wo ich wirklich von allem anderen abgeschottet bin.
Inwieweit kann ich da Herr meiner eigenen Arbeitszeit sein? Inwieweit ist es möglich oder inwieweit sollte ich das kommunizieren, dass ich halt einen bestimmten Teil des Tages gerne dafür in Anspruch nehmen würde um dann auch die äußeren Einflüsse weitestgehend auszuschalten. Muss man das kommunizieren? Sollte man das kommunizieren?
Also ich würde sogar sagen, das wäre für mich ein idealer Arbeitskontext, dass ich, wenn jetzt Führungskräfte, dass die mit ihrem Team besprechen, wie wollen wir es handhaben, beziehungsweise wenn ich Mitarbeitender bin und das ist kein Thema, das aktiv einfordern und gemeinsam gucken, wie können wir uns Fokuszeit ermöglichen. Und das ist ja von Team zu Team unterschiedlich. Es gibt Teams, die müssen eine bestimmte Erreichbarkeit haben, da kann man sich vielleicht die Zeit aufteilen, oder es geht darum, dass man sich untereinander erreicht. Also letztendlich ist es für mich eine Frage der Absprache. Und gerade als Führungskraft würde ich sogar einfordern von meinen Mitarbeitenden, ne, und aktiv nachfragen, inwieweit sie sich Fokuszeit gestalten. Genauso umgekehrt, wenn mir eine Führungskraft sagt, ja, meine Bürotür ist immer offen oder ich bin immer ansprechbar, würde ich auch immer kritisch hinterfragen, was ist der Preis dafür? Und weil das ja bedeuten würde, ich kann niemals wirklich konzentriert an einer Arbeit sitzen, ohne dass ich unterbrochen werde.
Wie erlebst du da die Praxis eigentlich? Wenn Leute zu dir kommen, mit welchen Bedürfnissen, Problemen kommen die zu dir? Wie sind Unternehmen aufgestellt und inwieweit sind Unternehmen bereit, diesen individuellen Wünschen nachzukommen?
Also das ist ein spannendes Thema, was du ansprichst. Und das ist ja irgendwo so ein bisschen so ein Dilemma, ne? So ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite dieses, ich bin immer erreichbar, jede E-Mail wird schnell beantwortet. Und auf der anderen Seite, aber es soll hochqualitative Arbeit abgegeben werden. Und häufig erlebe ich, dass den Beteiligten gar nicht bewusst ist, wie wichtig diese Fokuszeit ist. Es gibt schon Bestrebungen, also ich kenne Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wir haben Nachmittage, da darf es keine Meetings geben, um eben genau diese Fokuszeit besser zu ermöglichen.
Wenn ich jetzt eine Lerche bin, kommt wahrscheinlich der Vormittag eher in Frage.
Genau, also je nachdem, ja, nee, dann würde, stimmt, dann wäre der Vormittag, aber auch das ist ja eine Frage der Absprache, ne?
Genau.
Welche Meetings gibt es? Auch sowas wie, wie schnell muss ich eine E-Mail beantworten? Muss ich immer erreichbar sein? Oder kann ich wirklich auch mal anzeigen, ich bin jetzt 2 Stunden nicht erreichbar? Und das ist natürlich auch wieder ein spannendes Thema in Verbindung mit dem Thema Homeoffice. Also wie viel Vertrauen ist da, wenn ich jetzt sage, so ich bin die nächsten 2 Stunden nicht erreichbar, ist dann das Vertrauen da drin, dass ich wirklich konzentriert arbeite oder kommen so Fantasien hoch, ach, die liegt im Garten und macht sich einen netten Tag. Also von daher ist es für mich wirklich ein ganz wichtiges Thema, über das gesprochen werden muss.
Ja, gerade die Vertrauensfrage, wie erlebst du das? Genau. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Also das, da darauf fußt ja das ganze Homeoffice, mobiles Arbeiten und wie auch immer. Und im Zusammenhang mit Fokussieren gibt es da besondere Dinge, die da in den Unternehmen, aber du hast ja gerade im Grunde schon gesagt, viele Unternehmen sind jetzt offen dafür. Eigentlich, da tut sich was, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde, das Wissen steigt oder die Bewusstheit darüber, wie wichtig dieses Fokus, diese Fokuszeit ist, ne? Aber natürlich gibt es auch immer wieder Gegenbestrebungen, ne? Viele, viele Meetings, ne? Viele Absprachen oder dieses, oh, das muss aber ganz schnell bis morgen erledigt sein. Und da finde ich eben ganz wichtig, immer wieder drauf zu gucken, haben wir diese Fokuszeit? Und gerade auch als Führungskraft ist wirklich aktiv einzufordern und immer wieder auch gemeinsam mit dem Team überlegen, wie können wir unseren Kontext so gestalten, dass jeder auch wirklich diese Fokuszeit hat.
Wie wichtig ist es da, die Fähigkeit, Nein sagen zu können für einen Mitarbeiter? Nein, das mache ich nicht. Ich bin an dem Tag, habe ich meine Hochzeit, was den Fokus angeht, oder ich habe ein wichtiges Gespräch oder so weiter. Wie wichtig ist da, die Fähigkeit, Nein zu sagen?
Also sie ist sehr wichtig und für mich gehört das zu dem ganzen Thema Eigenverantwortung. Eigenverantwortung dafür übernehmen, dass ich wirklich letztendlich qualitativ hochwertige Leistung abgebe. Und dazu muss ich vielleicht auch mal eine Meeting-Einladung ablehnen oder sagen, die nächsten 3 Stunden kann ich nicht. Oder meine Mails werden erst, ich verspreche, sie werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, aber nicht gleich, wenn sie kommen. Von daher finde ich, es ist definitiv eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, egal ob Führungskraft oder Mitarbeitender. Und wie gesagt, das gehört für mich zu einer zu einem reifen Mitarbeiter, der eben Verantwortung dafür übernimmt, dass das Endergebnis nachher stimmt.
Ich fokussiere mich sehr, sehr gerne, und da, das wird unseren Hörern und Hörerinnen ähnlich gehen, gerne auf Dinge, die ich gerne mache, und weniger auf Dinge, die ich ungern mache. Wie motiviere ich mich dazu? Welche Motivationsmittel, Hebel habe ich da?
Also wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, wir kennen alle solche Tätigkeiten, die wir nicht gerne tun, aber letztendlich motiviert ist auch nachher, wenn ich sie geschafft habe. Genauso wie ich auch nicht immer gern zum Sport gehe, aber wenn man dann nachher
das merkt man aber
die
nicht.
Dehnungsübung macht, dann freut man sich, dass man doch gegangen ist. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Gewohnheiten. Mhm. Gewohnheiten und Anfangen sind für mich so die beiden Tipps, ne? Wirklich zu sagen, so was nehme ich mir für heute vor, und ich kann mir, es gibt sowas, nennt sich Pomodoro-Technik, einfach weil ein Italiener mal einen schönen Wecker hatte in Form einer Tomate. Vielleicht sowas wie zu sagen, so stelle mir den Wecker, halbe Stunde, und fange schon mal mit der Aufgabe an. Dann habe ich gestartet. Und meistens ist es so, wenn ich einmal gestartet habe, dann merke ich auch, ach, ich komme ja doch rein, und so schlimm ist es gar nicht. Also von daher starten. Und wenn ich eben häufiger solche Tätigkeiten habe, auch immer wieder zu gucken, wie kann ich mir Gewohnheiten schaffen.
Du hattest eben schon den Sport, den gemeinsamen angesprochen. Also ich kann gar nicht mehr ohne, weil ich mir auch einbilde, ich weiß nicht, ob es eine Einbildung ist oder ob es tatsächlich so ist, dass ich mich dann anschließend besser konzentrieren kann. Ich fahre runter. Gibt es bestimmte Techniken, mit denen man die Konzentrationsfähigkeit schulen kann?
Also was du sagst, stimmt absolut, und hätte ich auch noch eingebracht, denn Konzentration, jetzt gehen wir mal wieder ins Gehirn, heißt, unser präfrontaler Kortex ist aktiv. Das heißt ja wirklich, wenn ich mich konzentriere, ich muss alles andere ausblenden und muss letztendlich auch eine gewisse Disziplin aufbringen, dass ich nicht irgendwas tue, was ich in dem Moment lieber tun würde. Und für viele ist das eben so dieses Daddeln am Handy zum Beispiel oder irgendwas anderes. Und je fitter oder voller Energie unser präfrontaler Kortex ist, umso leichter fällt mir Konzentration. Und Sport trägt sehr dazu bei, dass der präfrontale Kortex gestärkt wird, aber auch Schlaf. Ich glaube, wir kennen das alle, ne? Wenn wir wenig geschlafen haben, fällt es uns viel, viel schwerer, uns zu konzentrieren, weil eben unser Energielevel nicht so hoch ist. Also von daher, Sport, Schlaf, gesunde Ernährung trägt einfach generell dazu bei, dass wir mehr Energie haben. Und wie gesagt, Konzentration ist auch anstrengend. Deswegen fühlt man sich auch nach so einer Fokusphase erstmal so ein bisschen erschöpft, aber positiv erschöpft, weil ich ja was geschafft habe.
Welche Verantwortung kommt da Führungskräften zu, so ein Klima zu schaffen, in dem man auch sich gerne konzentriert, in dem man Verständnis bei den Kolleginnen und Kollegen findet? Ja, in welcher Verantwortung stehen die Führungskräfte?
Sind für mich immer die Vorbilder. Also das Allerwichtigste ist für mich erstmal, als Führungskraft selber mal zu reflektieren, wie mache ich das eigentlich mit Fokus? Also bin ich immer ansprechbar, dann bin ich ja letztendlich kein gutes Rollenvorbild, ne? Sondern kommuniziere ich zum Beispiel aktiv, dass ich sage, die nächsten 2 Stunden nur, wenn es brennt, ne? Ansonsten sitze ich an der und der Aufgabe, ne? Auf die ich mich voll konzentrieren will. Dann eben auch aktiv mit dem Team besprechen oder auch mit Einzelnen besprechen. Wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr diese Fokuszeit habt, und was braucht ihr dafür von mir? Vielleicht auch welchen Erlauber? Ne? So im Sinne von, ja, dann werden Mails aber eben vielleicht erstmal nach 4 Stunden bearbeitet.
Gibt also, es denn, ja, Entschuldigung.
Ja, erzähl. Also ich finde es ganz wichtig, das aktiv zum Thema zu machen. Und das Dritte ist noch, wir hatten vorhin das Thema Homeoffice und Vertrauen, wirklich ergebnisorientiert führen. Zu sagen, letztendlich, mir ist völlig egal, wie ihr zu dem Ergebnis kommt. Das Ergebnis ist mir wichtig. Und dafür, ihr könnt von mir aus auch 1 Stunde spazieren gehen, wenn ihr danach die super Ideen habt und die einfach runterschreibt. Also ein Vertrauen da rein zu haben, dass die Mitarbeitenden die Zeit auch wirklich nutzen. Und dafür muss ich aber gut definieren und gute Kriterien haben. Was ist denn meine Erwartung an das Arbeitsergebnis?
Natürlich nicht nur Führungskräfte und Kolleginnen und Kollegen für verantwortlich, sondern auch im Falle des Homeoffice natürlich auch die Familie, die da eine wichtige Rolle spielt. Nur dass man sich seinen Tag so einteilt. Ein Kollege von mir, der hat zum Beispiel auch die Freiheit, seine Kinder dann von der Schule zur Schule zu bringen und abzuholen und so weiter. Also das gehört natürlich auch zum Gesamtpaket. Gibt es denn Tools eigentlich, die mich beim Lernen unterstützen können, die mir in meiner Fähigkeit, mich zu konzentrieren, auch unterstützen?
Also es gibt sicherlich wieder irgendwelche Apps, da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Experte, ne? Dass man mal gucken kann. Also ich weiß, man kann sein Handy so praktisch komplett blockieren. Ne? Also ich sage, die nächste Stunde geht gar nichts mehr. Sowas kann ich alles machen. Wie gesagt, da bin ich nicht der Experte, ne? Aber ganz wichtig finde ich sowas wie Push-Up-Nachrichten weg, kein Slack offen haben. Also wirklich alles wo, und nicht unterschätzen. Man könnte denken, naja, da kommt mal eine kurze Nachricht, dann gucke ich mal schnell. Jede Unterbrechung, es gibt dieses schöne Bild-Sägeblatt-Effekt. Ja? Ich habe mich voll konzentriert, dann kommt eine Unterbrechung, dann brauche ich wieder richtig lange Zeit, bis ich meinen alten Konzentrationszustand erreicht habe. Von daher wirklich alles abschalten, weglegen, was mich von der Konzentration abhalten könnte.
Was hält dich denn am ehesten von der Konzentration ab? Du sitzt doch wahrscheinlich zu Hause, hast keine Kollegin, keinen Kollegen. Deine Tochter ist, soweit ich weiß, erwachsen, die stört auch nicht mehr. Stört dein Mann dich?
Das kriegen wir ganz gut hin, weil er sich auch konzentriert.
Okay.
Also so schwer fällt es mir nicht. Ich muss halt sicher sein, dass ich wirklich... Also das ist auch nochmal ein Aspekt gedanklich, auch das wäre so diese inneren Ablenker. Ne? Sich vorher gut überlegen, was sind vielleicht noch so offene Themen, was könnte mir durch den Kopf gehen, die aufschreiben, überlegen, wann mache ich die. Ne? Um dann zu sagen, so jetzt nehme ich mir wirklich Zeit und versuche mich zu konzentrieren. Ich bin zum Beispiel auch nicht auf Instagram, ich bin auch nicht auf Facebook, also ich gucke nicht, ob ich irgendwelche Likes oder sowas habe. Von daher fällt mir das jetzt nicht so schwer und ich liebe es zu lesen.
Okay, da sind wir einer Meinung, genau. Und auf den gleichen Kanälen unterwegs, genau. Gut, Julia, dann danke ich dir herzlich.
Vielleicht, wenn du magst, ich weiß nicht, ob unsere Leser auch gerne lesen, wie wir beide. Ich hätte auch noch mal zwei Buchempfehlungen.
Ja, gerne,
Also ich bin selber auf dieses Thema gekommen, weil es Teil meiner Masterarbeit war, das Thema Lernen. Und dafür ist Fokus super wichtig. Also einmal Deep Work von Cal Newport. Das ist ein amerikanischer Professor, der stand vor der Aufgabe, hat ein Kind gekriegt, sollte unterrichten und möglichst interessante Paper schreiben und fand das Thema Fokus dann so spannend, dass er darüber gleich ein Buch geschrieben hat. Und noch alle anderen Aufgaben auch noch erfüllt hat. Aber warum? Nur weil er super konzentriert gearbeitet hat und sich wirklich, das ist natürlich als Professor, das ist ein anderer Kontext, aber der hat wirklich jeden Tag sich 4 Stunden Fokuszeit genommen. Und ein anderes Buch, was ich auch sehr hilfreich fand, war Hyperfocus von Chris Bailey.
Die sind beide im Deutschen erschienen noch?
Die gibt's mit Sicherheit auf Deutsch. Ich habe sie auf Englisch gelesen. Wer nicht ganz so gerne liest, was schon reicht oder was schon mal einen ersten Eindruck gibt, auf YouTube gibt es zu beiden Büchern Buchzusammenfassungen auf Englisch.
Ah, schön. Gut, mit Tipps abzuschließen kann nicht verkehrt sein. Da danke ich dir, Julia, und ich danke dir auch für das informative und schöne Gespräch. Und ja, wir sehen uns beim Sport.
Auf jeden Fall, da bleiben wir dran.
Ich danke dir. Bis dann. Ciao, Julia. Ciao.